Guten Morgen allerseits. Hallo. Ja, und das war's dann nun schon mit der deutschen Sprache. Mehr kann ich nicht. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ich auf Englisch hier vortragen darf. Danke an die Dolmetscher. Vielen Dank an Silvia vor allem. Die habe ich nämlich in einer Konferenz kennengelernt in Cambridge letztes Jahr im September 2016. 100 Jahre Demokratie in der Bildung von John Dewey. Also, deswegen bin ich auch heute hier. Ich möchte heute von der Demokratie sprechen. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, was Demokratie bedeutet. Ich glaube nämlich, dass wir ein wenig Problematisches zu besprechen haben, gerade in Bezug auch auf die Demokratie. Naja, in meinem Land das Referendum, das kennen Sie alles. Und hier spielt man natürlich immer von der Demokratie. Das ist ein demokratischer Akt gewesen. Wir müssen hören, was die Menschen zu sagen haben. Und John Dewey hat uns daran erinnert, dass die Demokratie etwas ist, was wir kontinuierlich Tag für Tag uns neu erarbeiten müssen. Und jede Generation muss sozusagen neu definieren, wie wir die Demokratie neu gestalten haben. Und wie kann denn eigentlich diese Demokratie neu gestaltet werden? Er sagte, das beginnt in der Schule. Da möchte ich Sie bitten, das im Hinterkopf zu behalten während meines Vortrags. Also, ich möchte von der Demokratie und der Bildung sprechen. Dann die Ansicht, die Perspektive des Kindes, des Jugendlichen betrachten, und zwar ihre Sicht über die Welt, über die Demokratie, aber vor allem auch unsere Sicht auf die Kinder. Das heißt, das Bild, was wir in unseren Köpfen haben in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Und dann möchte ich besprechen, dass das Sehen mit dem Augen und dem Geist ganz wichtig ist. Ich nenne das visuelle Kompetenz. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen provokativ sein. Ich möchte sozusagen die Ränder näher anschauen, diese Grauzonen, um zu schauen, was dort passiert. Denn ich glaube, dass gerade an den Rändern das Interessanteste losgeht. Ich möchte besprechen, wie die Demokratie am Ende des Zweiten Weltkrieges betrachtet wurde, als der Faschismus zwar besiegt war, aber natürlich immer wieder auftauchen konnte. Und das, wie ist das gesehen worden im Westen bei den Alliierten und wie steht das im Zusammenhang mit zukünftigem Faschismus und mit der Schulbildung? Also, welche sind denn sozusagen die Konsequenzen, die wir praktisch über den Zeitraum in die Zukunft projizieren können? Und was können wir sagen in Bezug auf die Ansicht der jungen Menschen, in Bezug auf die Gestaltung, die sie einbringen können, zum Beispiel in Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft? Dieser Nachkriegskonsens, auf den ich mich beziehe, bedeutet, dass wir die Ansicht des Kindes als Künstler uns vor Augen führen müssen, nicht als Techniker. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Idee. Also das Kind als Künstler, als jemand, der Bedeutung schafft und nicht irgendein Techniker, jemand, der etwas einfach wie eine Maschine lernt und nur wiederholt. Also die Bedeutung wird geschaffen, ein Träumer, etwas wird erfunden. Die Charakteristika und die Trends in der Grundschulbildung bedeuten, dass die Architekten in meinem Land zum Beispiel und ihre Kollegen in den einzelnen Regionen Englands, in Hertfordshire, Oxfordshire, Leicestershire und so weiter, und dann auch das Herzen der Bildung in den Ministerien, wo man zusammengearbeitet hatte in den 1940er Jahren, in den 50er und 60er des letzten Jahrhunderts. Da ging es um Prinzipien, Prinzipien der Gestaltung des Designs für die Bildung. Und man hat sehr genau hingeschaut, was ist ein Kind, was ist ein Jugendlicher, was bedeutet das vor dem Hintergrund der Demokratie. Da gab es eine große Vielfalt in Bezug auf die Kinder, auf die Lehrmaterialien, auf das, was hier gelehrt werden soll. Also diese unendliche Vielfalt, darüber möchte ich sprechen. Die natürliche Energie, dieser Schwung der Kinder wurde besprochen, das sollte anerkannt werden. Man hat gesprochen über Vertrauen, über Zuversicht, über freundschaftliches Vorgehen im Rahmen der Schule. Um informelles Lernen drehte sich der Diskurs und die Beziehungen zwischen dem Erwachsenen und den Kindern sollte neu beleuchtet werden im Rahmen des Schultages innerhalb und außerhalb der Schulmauern und innerhalb des Fachlehrplans. Eine Pädagogik sollte her, die es gestatten würde, dass das Kind wirklich von A bis Z ohne Unterbrechung lernen konnte, um wirklich eine Gelegenheit zu schaffen, im Augenblick zu sein. Diese ganzen Grundlagen sind Prinzipien, die mich faszinieren. Sie sind vielleicht nicht per se interessant, obwohl ich es so empfinde, aber es geht einher mit den Ideen der Kinder in Bezug auf Erziehung und Bildung. Davon habe ich gestern schon gesprochen, weil wir einen Wettbewerb durchgeführt haben in UK, in the school I'd like. Und es gibt eine ähnliche Initiative in Belgien, von der Sie wissen sollten, wo die Kinder ihre Ideen vortragen, wie eine Schule auszusehen haben soll in der Zukunft. Und da gibt es eben Überlappungen. Es geht um die Stärkung der Demokratie durch die Gestaltung der Demokratie, die Neuschaffung der Bildung durch zum Beispiel auch andere Formen der Schulgebäude selbst. Die Ideen der Kinder heute in Bezug auf die Zukunft, geboren aus der Vergangenheit, das ist eines meiner Themen heute. Wir wollten schauen, wie weit es möglich sein würde, eine Schule neu zu bauen, ohne dass man jetzt nur traditionelle Methoden heranziehen sollte, sondern es sollten Ansätze gefahren werden und gesucht werden, um neuen Raum zu eröffnen. Das Design dieser Periode war, oder das Credo war, es sollte sparsam sein, es sollte luftig sein, aber komisch sah es aus von außen, gar nicht so schön, aber von innen war es interessant. Da konnte man von einem Raum zum anderen gehen. Das sollte dann eine erfreuliche Erfahrung sein. Die Räume sollten nicht gleich sein, sondern unterschiedlicher Art, um so weit wie möglich die Bandbreite der Kinder wieder zu spiegeln. Und hier war dies ein Zitat von Louis-Christine Schiller aus der Schulbehörde. Und das waren also Schulen, die für die kleineren Kinder designt worden sind, das heißt die Grundschulkinder. Aber dasselbe gilt ja auch für die älteren Kinder, die Oberstufenkinder, aber dort war es doch viel schwieriger, sozusagen das Ganze umzugestalten. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Diese Schulen sollten tiefgründige Erfahrungen ermöglichen, First-Hand-Erfahrungen. Gestern haben wir darüber auch gesprochen. Die Schulen sollten offen sein, aber nicht ganz und gar offen. Aber es sollte Räumlichkeiten geben, wo man sich zurückziehen konnte, wo man wirklich auch ein bisschen Ruhe finden konnte. Aber der gesamte Raum sollte so erfreulich wie möglich sein und das sollte auch zum Ausdruck kommen in den Beschlägen, in den Möbeln und so weiter. Es sollten also luftdurchlässige Umfelder werden, wo die Kinder sich wohlfühlen und von einem Raum zum anderen gehen konnten und wo man wirklich von einer Aktivität zur anderen kontinuierlich voranschreiten konnte und dies unterstützt durch die Lehrerschaft. Es sollte ein häuslich anmutendes Umfeld sein, wo man sich wohlfühlt. Und das bedeutete, dass bestimmte Möblierung da sein sollte, die Dekoration musste, die Ausstattung dem entsprechen. Und die Kinder sollten auch mit verschiedenen Materialien experimentieren können. Dann zum Beispiel auch in Toiletten, die ganz in der Nähe sein sollten. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Merkmal. Und auch kleine Schränke, um ihre Sachen abzulegen. Und natürlich die Korridore, die Außenbereiche, all das war ein großes Ganzes. Und auch hier zitiere ich immer noch von der Schulbehörde, dort sollten zum Beispiel auch Pflanzen, Tiere, Bäume und Gärten vorhanden sein an der Schule, das heißt diese Orte voller Leben, wo man sich drum kümmern musste, wo man etwas tun musste, um das zu pflegen. Ich möchte sehr kurz mal was zu Crow Island sagen. In Winnetka, nördlich Chicagos, in Amerika, Nordamerika, Crow Island, das ist sozusagen eine School I'd Like gewesen. Ein Experiment im Rahmen der Bildung, eine ideale Schule. Und es war gab damals einen sehr wichtigen Menschen, Pazifist, Quäker, Idealist, der die besten europäischen Architekten herangezogen hat, um in Kooperation mit amerikanischen Architekten etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und er sagte, die Schule ist jetzt 75 Jahre alt, ist immer noch ganz stark dabei. Ich habe sie auch selber mir angeschaut. Man ist dort sehr stolz. Und 1941 hat man über diese Schule alles Mögliche in der Presse gelesen. Vieles ist geschrieben worden. Ich möchte aber eines doch zitieren. Den ersten Direktor, nämlich dieser Schule, Francis Pressler. Denn dieses Zitat liest man immer wieder. Diejenigen, die sagen, oh, das war was Wichtiges, was er da gesagt hat, zitieren das immer wieder. Also wie soll eine Schule aussehen? Ja, in dieser Zeit, das war im Krieg. Es muss ein Ort sein, der die Freude an den kleinen Dingen des Lebens und am demokratischen Leben zulässt. Sie muss inspirieren durch eine Schönheit, die zum Tätigwerden, nicht zur Passivität der Kinder einlädt. Sie muss demokratisch sein. Vor allem das ist notwendig. Also, lernen, die eigene Freiheit zu nutzen, lernen, miteinander umzugehen, miteinander zu leben, das ist doch ganz oben auf der Liste der Dinge, die wir anstreben. Also, es hat was mit Freiheit zu tun und das Lernen, wie man die eigene Freiheit nutzt, ist wichtig, aber es braucht auch Erfahrung, die richtige Wahl zu treffen und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also nicht nur, wen stellen wir jetzt ein als Lehrer oder was machen wir jetzt bei der Elternversammlung, sondern was lernt man, wo und wie. Und das muss unterstützt werden durch den Lehrer. Ich habe ein Kapitel geschrieben für ein Buch, was bald veröffentlicht wird, über die Gestaltung von Schulen. Oh, ich kann mich gar nicht an den Titel des Buches erinnern, aber es ging um Ruheräume oder ruhige Räume. Denn diese Räume für den Rückzug geeignet sind wichtig. Das sind nicht nur Orte, wo man einfach die Kinder hinschickt, damit sie mal sich beruhigen, sondern das sind Orte, wo die Kinder wählen können, hinzugehen, die Entscheidung treffen, da will ich jetzt hin, ich brauche das. Das ist Demokratie in Aktion. Da geht es ums Experimentieren, es geht darum, eine Wahl zu treffen, um ein Problem zu lösen oder das Versagen aufzuhalten oder eben eine Wahl zu treffen. Ich habe von der Bewegung gesprochen. Die Menschen haben sich bewegt, ja, waren im Fluss und dieser Begriff Bewegung ist ganz wichtig gewesen damals. Es ging über die Schulmauern hinweg, diese Bewegung. Und das hat sich ja auch wiedergespiegelt im Fachlehrplan. Auch Emigranten, Künstler haben sich hierzu geäußert und einer zum Beispiel auch eine Weile in England sich aufgehalten hat sich da durch Ausdruckstanz zum Beispiel ein neues Element hinzugefügt. Und das ist eben auch ein Teil dieser Bewegung innerhalb und außerhalb der Schulmauern, ein Teil des Lehrplans. Also das heißt, die Erfahrung, die lokale Umgebung als Ressource für den Lehrplan zu nutzen, das ist sehr wichtig. Auch der Boden der Schule für ja sozusagen eine Bühne für den Ausdruckstanz, das ist auch ganz wichtig. Die Bewegung innerhalb der Schule, freier Fluss, Wahl, Zusammenarbeit, Offenheit, aber eine unendliche Vielfalt davon. Bewegung im Lehrplan, Bewegung als Erfahrung, die lokale Umgebung zu nutzen als Ressource für den Lehrplan. Und tatsächlich sind auch die Künste wirklich wichtig gewesen. Sie sind anerkannt worden als wichtig, um zu dem Ziel zu gelangen. Und es hieß, dass die Bildung durch die Kunst wirklich ernst zu nehmen sei. Und sie wurde praktiziert in vielen Schulen, wo die Architekten hingeschaut haben, um zu sehen, was geschieht hier eigentlich. Nun, ich sage jetzt nicht im Kunstunterricht, oder am Rande des Curriculums hat man den einen oder anderen Bereich betrachtet. Nein, sondern das hat das Ganze durchdrungen. Und Sir Alec Clegg ist eigentlich mein derzeitiger Held. Und er war Bildungsdirektor für viele Jahre, war eine Autorität im Bildungswesen, war also jetzt nicht so ein Lehrer, aber versuchte eine progressive Bildung in Teilen Englands umzusetzen. Und er war wirklich also ein progressiver Denker und sehr respektiert im 20. Jahrhundert. Das war also unglaublich. Heute kennt man ihn gar nicht mehr, aber ich möchte seine Ideen noch mal aufgreifen. Er hatte gesagt, man muss was messen, wenn man es beurteilen kann. Und er sagte, das, was man leicht messen kann, sind meist nicht die wichtigen Dinge. Aber was wichtig ist in der Bildung, das ist das, was man vor allem wertschätzen sollte. Und das ist ganz schwer zu messen. Ja, lassen Sie mich mal kurz was zur Utopie sagen und der Hoffnung, die sich da herumreigt. Natürlich denken wir, dass etwas bleiben soll, Bestand haben soll. Die Idee, dass die Schule sich ändert, vielleicht sich explodieren kann, man sie wieder neu zusammensetzen kann, da könnte dann zum Beispiel auch wieder ein Feld sich für die Kunst auftun. Das sind beständige Ideen, die es immer gab. Und sie werden in Wettbewerben wie dem Wettbewerb The School I'd Like auch in Deutschland an die Oberfläche kommen. Also diese Beständigkeit ist sehr wichtig. John Dewey sagte, also das, was wirklich utopisch ist bei der Utopie ist, dass es keine Schulen gibt. Naja, also ich habe das mal in einer Prüfung in Cambridge als Frage gestellt und hat mich sehr interessiert zu gucken, was da als Antworten hervorgebracht wurde. Also hier so ein bisschen utopisches Denken. Die Schulen selbst werden der Welt näher kommen. Das Schulgebäude wird zu einer Basis, von der heraus Kinder operieren, statt zu einem Ort, an dem sie für eine fixe Anzahl von Stunden pro Tag eingesperrt sind. Lehrer werden vor allem daran arbeiten, zu planen und zu interpretieren. Die gegenseitige Durchdringung von Schule und Nachbarschaft wird durch Gebäude gefördert, denen ein immer offeneres Design zugrunde liegt. Der Schuhkarton-Klassenzimmer wird verschwinden. Das Schulgebäude wird als soziales Zentrum betrachtet. Die Haupträumlichkeiten werden sehr unterschiedlich sein, sodass alleine die Erfahrung, von einem zum anderen überzugehen, erfreulich sein wird. Also da hören wir Echos sozusagen in dem, was ich gerade erläutert habe, zu dem, was ich vorher vorgetragen habe. Das Problem besteht darin, dass auch für das Jahr 2000 gelten würde. Es ist aber ein Text von Ken Laban, der das im Dezember 1960 niedergeschrieben hat. Also man kann sich vorstellen, er hat da 1960 gesessen, hat sich überlegt, wie können denn eigentlich hier dieser Schuhkarton-Klassenzimmer, wie kann das verschwinden? Na, wir könnten natürlich auch deprimiert werden. Wir können nun traurig sein, dass sich vielleicht so viel noch nicht geändert hat. Aber ich ziehe es vor, anzuerkennen, dass diese Ideen, die wirklich wertvoll sind, die stärksten Ideen sein, die immer wieder auftauchen. Und wir haben jetzt die Chance, sie eng miteinander zu verbinden und zu verbinden mit den Gedanken der Kinder von heute, wenn wir sie tatsächlich auch sehr ernst nehmen. Also in dieser Atmosphäre müssen wir uns überlegen, was Colin Ward gesagt hat, ein Lehrer, der auch ein Anarchist geworden ist im Zweiten Weltkrieg. Naja, ich glaube, alle würden wir Anarchisten geworden sein angesichts eines solchen furchtbaren Krieges. Und sein Buch Das Kind in der Stadt hat er geschrieben 1973 oder 75. Das Kind auf dem Land. Er hat die Fotografie genutzt, er hat Bilder herangezogen. Er hat diese Bilder genutzt, damit wir anders über Kinder nachdenken können. Und er hat ein Buch geschrieben, Streetwork, The Exploding School. Ich habe hier eine Kopie. Vielleicht möchte jemand ja mal zugucken.
It's wonderful. Das ist ein wunderbares Buch. Und das war Sir Alec Clarks persönliche, ganz private Kopie. Und das ist natürlich faszinierend, weil das sind meine beiden Helden. Ich habe auch ein Buch über Mary Mack, die Architektin, geschrieben und natürlich habe ich auch Heldinnen, aber hier habe ich meine beiden Helden und das ist wirklich faszinierend zu sehen. Hier haben sie Notizen gemacht, Sachen unterstrichen und so weiter. Also, worum ging es eigentlich? Streetwork, The Exploding School. Das war die Vorstellung von Bildung für Kinder in einem anderen urbanen Kontext. Und Colin Ward und Tony Faison arbeiteten für eine Organisation, die einen sehr konservativen Namen trägt. Sie wurden als Education Officers in den 1970er Jahren von der Stadtverwaltung angeheuert und gaben dann ungefähr 10 Jahre lang ein Bulletin heraus für diese spezifische Fragestellung, urbane Bildung. Ich habe diese Zeitschriften nach wie vor alle bei mir im Büro. Die nehmen natürlich eine Menge Platz weg. Vielleicht will jemand mal über eine Ausgabe oder über die Ausgaben insgesamt eine Doktorarbeit schreiben. Aber Colin Wards Idee war folgende. Bildung wird über Kunst vermittelt, Kunst wird über Bildung vermittelt, aber Bildung kann auch über Stadtpädagogik, über das Erfahren der Stadt, über das Erlebnis Stadt vermittelt werden. Bedauerlicherweise war es so, dass nur die Erdkundelehrer dieses Thema aufgriffen, die Mathelehrer, die Physiklehrer ignorierten es letztendlich doch, obwohl er eigentlich gedacht hatte, dass es eine curriculumsübergreifende Herangehensweise geben sollte. Das Bild der Kinder war ihm sehr wichtig, auch in diesem Bulletin. Gezeigt wurden Fotos von Kindern, durchaus auch in schwierigen oder riskanten Situationen. Also ihre unmittelbare Einbettung in ein physisches Umfeld. Er hat sich auch nicht entmutigen lassen. Er hat einfach immer weitergeschrieben. Und ich habe hier ein paar Cover, die mich wirklich fasziniert haben. Hier sehen wir Kinder zum Beispiel, die Fotoapparate nutzen, um die Welt fotografisch festzuhalten, die Welt um sie herum. Oder Bilder wie dieses, wo Kinder in ganz ungewohnten Situationen zu sehen sind. Also eine ganz starke Praxisverankerung. Ich komme zum Schluss und sage Folgendes. Colin Ward dachte, man sollte wirklich an der Grenze arbeiten zwischen Schule und Community. John Dewey sah, dass es diese Grenze aber gibt, damit sich die Demokratie erneuern kann. Borderlands sind also ganz wichtig, diese Grenzräume. Denn wir arbeiten heute nach wie vor an diesen Grenzen physischer Umfelder. Und ich glaube, dass die größten Herausforderungen für die Pädagogik sich nach wie vor in diesen Grenzgebieten findet zwischen Schule und Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig für die Demokratie und für die Gesellschaft morgen. Und ich überlasse Ihnen jetzt zu überlegen, wie dieser ultimative Wert gedacht werden kann und wie wir Demokratie erkennen. Gestern sagte jemand, Demokratie sei ein Mythos. Ja, das kann sein, aber es ist dann ein Mythos, mit dem wir arbeiten können. Und ich würde argumentieren, dass wir uns genau das überlegen müssen, wenn wir die Schulen für die Zukunft gestalten wollen. Denn wenn wir eine Zukunft wollen, dann müssen wir tatsächlich auch in diesem Bereich lernen, dass wir Faszination empfinden für Demokratie und das Zusammenleben. Vielen Dank.